fragt euch wahrscheinlich, ja, was hatten die jetzt davon hervor? Und zwar haben wir ja letzten Sonntag uns getroffen und miteinander besprochen. Da ging es dann unter anderem auch um ein sogenanntes Glaubensbekenntnis, was wir ja auch jetzt sagen wir für unsere kleine Gemeinde jetzt auch, ja, auch als Grundlage auch geben möchten, auch wenn Leute zum Beispiel fragen, ja, an was glaubt ihr eigentlich? Und da geht es jetzt einfach auch darum, ja, Leuten zu vermitteln, ja, das sind Dinge, die sind uns eben wichtig in Bezug auf den Glauben an unseren Herrn und auch bezüglich der Bibel. Und der erste Bereich, der erste Punkt auf diesem Glaubensbekenntnis heißt, wir glauben an die göttliche Inspiration, Unfehlbarkeit und Autorität der gesamten kanonischen Schrift. Genau. Oh Mann, was ist das jetzt? David, weißt du, was ein Kanon ist? Ja? Was? Ja, sag. Genau, das ist ein Kanon, ist, wenn man singt. Aber das hat jetzt mit dem Kanon, den ich jetzt hier meine, gar nichts zu tun. Ist auch nicht schlimm, David, woher sollst du das wissen? Es war ein wenig eine Fangfrage, es war ein wenig unverschämt von mir. Also ich hoffe, du verstehst das, ja? Nein, Kanon ist im Grunde genommen und wie gesagt, also was bedeutet kanonische Schrift? Das heißt, ein Kanon, das ist, und da geht es um die Bibel, um dieses Buch, das heißt, die Zusammenfassung der gesamten Bücher des Alten und des Neuen Testaments. Ich habe jetzt eine Einteilung oder eben, wie es hier heißt, Zusammenfassung. Wir gehen jetzt erst einmal ins Alte Testament. Die Einteilung war am Anfang war jetzt nicht so schwer. Das heißt, zum Beispiel als die fünf Bücher Mose, das war relativ einfach. Und das wird im Josua 1, Vers 7 wird es so beschrieben. Genau. Was war das? Genau, Josua 1, Vers 7 wird darüber berichtet. Das heißt, Moment. Nun seid stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Zum einen hat Gott ihm jetzt einfach gesagt, ja, sei stark und mutig. Das ist eine positive Aufforderung, einfach auch mutig den Weg voranzugehen. Vielleicht jetzt nicht erst zurückzuschauen, ja, ich habe jetzt einen Riesenführer und jetzt soll ich in dessen Fußstapfen treten. Nee, er soll trotzdem mutig seinen Weg gehen. Aber was jetzt da vor allem wichtig ist, er soll das gesamte Gesetz, das Mose ihm hinterlassen hat, nach dem soll er handeln. Und das war schon der erste, sage ich jetzt einmal, die ersten Bücher, die von vornherein sehr klar waren, an die man sich orientieren soll. Und dann kann man, stellt man fest, dass zum Beispiel ja, zu späteren Zeiten hat zum Beispiel der Nehemia eine Bibliothek angebaut, aufgebaut. Das heißt, er hat die Bücher, die im Lauf dieser Jahrzehnte, Jahrhunderten geschrieben worden sind, hat er gesammelt. Da war dann eben das Buch Josua, das Buch der Richter und so weiter, war da alles mit drin dabei. Und irgendwann kam es dann zu einem Punkt, wo, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt da genau dazu kam, dass man einfach sich Gedanken gemacht hat, welche Bücher fasst man zusammen zu dem Kanon, wie man so sagen will, vom Alten Testament. Feststand der Kanon zumindest schon 300 vor Christus. Denn da wurde das Alte Testament ja übersetzt in diese sogenannte Septuaginta. Das heißt, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, ja, also vom Hebräischen ins Griechische. Und da war der Kanon des Alten Testaments schon festgestanden. All die Bücher, die wir heute so in unserer Bibel haben, die waren in diesem alttestamentlichen Kanon dort schon fest drin zusammengefügt und zusammengebracht. Mit einer Ausnahme, die sogenannten Apokryphen. Weiß von euch jemand, was Apokryphen sind? Nee, also Apokryphen, das sind im Grunde, also Apokryphen heißt ja im Grunde so viel wie Geheimschriften. Das waren eben Bücher, die, wo man nicht so hundertprozentig weiß, ja, aber auf jeden Fall, was wichtig ist, und das ist, denke ich, für uns auch wichtig zu verstehen, Apokryphen sind im Grunde genommen, stehen im Widerspruch zu dem, was wir in der Bibel finden, in vielen Bereichen. Apokryphen, hat der Luther gesagt gehabt, sie sind interessant zu lesen, aber der Heiligen Schrift nicht zugerechnet. Also das heißt, für mich haben die Apokryphen keinerlei Autorität. Also ich werde mich auch im Leben nicht nach dem, was in den Apokryphen steht, richten. Es ist für mich nicht maßgeblich, was dort drin steht. Und drum, aber ich will es einfach erwähnen, und es sind viele, Bereiche in den Apokryphen, die wenn ich den Gesamtkontext der Bibel anschaue, hast du da einfach Widersprüche, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Und deswegen wurden auch diese Apokryphen von Menschen, denke ich, die durch den Heiligen Geist geleitet wurden, als sie die Bibel zusammengefasst haben, einfach rausgelassen, weil sie erkannt haben, das passt zu dem Gesamtkontext der gesamten alttestamentlichen Schriften, passt es einfach nicht dazu. Und so, deswegen hat man die gar nicht mit reingenommen. Zum neutestamentlichen Kanon ist genauso wie beim Alten Testament eine Zusammenfassung, eine Einteilung der Bücher. Da war es etwas komplizierter. Man muss natürlich davon ausgehen, Paulus hat zum Beispiel Briefe an Epheser geschrieben, an die Kolosser, an die Galater. Und manches Mal, ich weiß nicht, ob der das jetzt nur in einfacher Ausführung geschrieben hat oder in mehrfacher Ausführung, auf jeden Fall sind diese Briefe an unterschiedlichen Stellen eben gewesen. Dann waren andere Briefe, sei es von Petrus, sei es Hebräerbrief, keine Ahnung, die sind in der gesamten damaligen Welt, sind die unterwegs gewesen. So, und wie kriegt man diese Bücher zu einer Sammlung zusammen? Wie bekommt man diese gesamten Bücher einfach dorthin, dass man sagt, okay, die sind für uns einfach wichtig. Die sind für uns die Richtschnur, der Maßstab, an dem wir uns orientieren sollen. Und das war gar nicht so einfach. Und zwar hatten sich ist damals so um die 393 bis 397 hat man sich eben da zusammengefunden und schaut, wie kriegt man da diese ganzen Bücher unter einem Hut. Und da gab es halt verschiedene Schwierigkeiten. Und zwar war das eine, gerade der Hebräerbrief, ja, da war kein Autor genannt. Ja, wie willst du, das war für die einfach ein Problem zu sehen, ja, da ist kein Autor. Wer hat das Buch geschrieben? War das jetzt einer der Apostel? War es keiner der Apostel? War das jemand, dem man die nötige Autorität zubilligen kann, auch so ein wichtiges Buch zu schreiben oder eben nicht? Und da, das sind natürlich Dinge, wo man dann sich die Köpfe heiß geredet hat, möchte ich mal sagen, und nicht genau wusste, ja, sollte man den hineinnehmen oder doch oder nicht? Dann Jakobusbrief, ja. Angebliche Widersprüche zu Paulus, weil der Jakobusbrief einfach eine stärkere Betonung auf den Lebenswandel legt und stärker das Handeln, das Aktive in den Vordergrund stellt. Und dann stand die Frage im Raum, ja, Können wir den überhaupt mit dazu nehmen oder müssen wir den ganz rausschmeißen? Und solche Sachen. Oder zum Beispiel der zweite Petrusbrief war stilistisch anders im Vergleich zum ersten Petrusbrief. Ja, aber denn, wenn das der gleiche Petrus geschrieben hat, ja, wieso schreibt er das so? Den einen Brief so, wieso schreibt er den anderen Brief ein wenig anders? Ja, kann ich den dann deswegen mit hineinnehmen? Und so ging das dann nacheinander eben weiter. Dann eben erster, zweiter Johannesbrief und Judasbrief, ja, ja, das sind ja ganz kurze Briefe. Ja, die anderen sind wesentlich länger. Kann man die so mit reinnehmen? Oder eben, weil die eben mehr im Westen bekannt waren, aber in den anderen östlichen und südlichen damaligen Welt waren die so gut wie gar nicht oder gar nicht bekannt. Ja, und das sind alle so Bereiche, wo man sagt, okay, kann man das, kann man es nicht, hin und her. Und Offenbarung, ja, jetzt hat man die Johannesbriefe gesehen und hat gesagt, ja, die sind ja auch stilistisch, ist ja der Johannes, die Johannes-Offenbarung, also die Offenbarung nach Johannes, die ist ja völlig anders. Ja, was man natürlich dann auch verstehen kann, die Offenbarung bringt ja auch sehr viele Beispiele, wo er in den Himmel hineinschaut, wo er mit Gott ein Zwiegespräch führt, wo auch einfach ganz, das ist eine ganz andere Art und Weise, auch von der Eingabe, von dem, ja, sag ich jetzt mal, wie Johannes eben diese Botschaft empfangen hat. Und das waren alles Aspekte, die man damit angeführt hat. Und was damals auch noch interessant war, das war, jetzt bin ich, stellt euch vor, das wäre jetzt heute, jetzt komme ich und sage, ich bin davon überzeugt, die und die und die Briefe, die müssen unbedingt in diesen Kanon rein. Jetzt kommt der David und sagt, nee, ich habe, also was der Messerer da sagt, das ist nicht so wichtig. Ich habe der Brief, Offenbarung, die muss unbedingt in den Kanon rein. So. Und jetzt kommt der Alexander und dann sagt er, nee, aber für mich ist der Hebräerbrief der Brief und der muss rein. So, und jetzt kommen wir drei aufeinander zu, treffen uns mit noch einem ganzen Haufen anderen Leuten und jeder von uns hat so sein Gefolge hinten dran. Ne? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe da, was weiß ich, 20, 30 oder 50 so Leute, die ihre Kraft haben und denken, ja, ich denke, jetzt kommt nur der David mit 50 Leuten und der Alexander, der hat natürlich, weil er so richtig seine Macht demonstrieren will, der hat 100 Leute dabei und sagt, Leute, hey, jetzt, wenn ihr den Spur, dann, was, dann gibt's Knötze so ungefähr, ne? So, und so war das teilweise wirklich so, da sind die zusammengekommen zu dem Konzil und jeder hat so sein Gefolge dabei gehabt und gesagt, ich will meine, dass die Briefe, von denen ich überzeugt bin, die sollen auch wirklich in diesen Kanon mit rein. Und da ging das dann teilweise schon ein bisschen, ja, zur Sache, sage ich jetzt einmal, ja. Aber am Ende muss man dazu sagen, was nicht so entscheidend, ob ich jetzt da 20, 50, 100 Leute habe, die mir meinem Wunsch noch Nachdruck verleihen, sondern es geht am Ende darum, was ist der Inhalt in diesen Briefen? Und wie passen diese Briefe zusammen? So, und da kamen garantiert auch irgendwelche Leute, ja, es gibt ein Thomas-Evangelium, es gibt noch einen dritten und vierten und fünften Brief von Paulus an die Korinther und es gibt noch dieses und jenes. Und dann hat man einfach diese ganzen Sammelsurien an Briefen und Büchern, die damals eben bekannt waren, die da waren, die hat man dann einfach miteinander studiert und hat auch geguckt, wie passen die zusammen? Widersprechen sich die? Ja, gehen die genau entgegengesetzt zu dem, was das Evangelium von Jesus sagt? Oder sind es Briefe, die man ohne weiteres einfach in diesen Kanon mit zusammen mit einfügen kann? Und drum ist es so wichtig, dass wir also uns auch bewusst ist, dass der Kanon, also dieses Sammelsurium von Büchern des Neuen und des Alten Testaments, dass die, ja einfach, dass uns bewusst ist, das ist wirklich das Wort Gottes. Auch wichtig, dass uns das bewusst ist, dass dieser Kanon für uns, wie soll man sagen, ja, dass der einfach von Menschen gemacht worden ist, zusammengestellt worden ist, die diese ganze Zusammenstellung auch unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter der Leitung Gottes auch durchgeführt haben. Warum gehe ich da so gezielt drauf ein? Denn wenn ich jetzt nicht davon überzeugt bin, dass das ein abgeschlossener Kanon ist, dass das die Bücher sind, die für mich Autorität haben, dann kann plötzlich irgendeiner kommen, ja, da gibt es noch einen zehnten Brief an den Korinther. Und dann, oh, ach, ist der auch für mich relevant? Dann nehme ich den auch noch dazu. Und dann plötzlich kommt, ja Mensch, das stimmt aber mit dem nicht überein und mit dem nicht überein. Und dann komme ich völlig durcheinander. Dann weiß ich plötzlich am Ende gar nicht mehr, was ich glauben und was ich denken und was ich handeln soll. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Kanon, diese Sammlung von Büchern, dass die für uns einfach auch, ja, die Sammlung ist, die wir akzeptieren und aus der wir unsere Hilfe, unsere Lehre, unseren Trost eben auch holen. Warum habe ich jetzt da vorhin, genau, das war so diese Zeit, das waren dann zwei Treffen, das eine Mal in Hippo, das andere in Karthago. Da hat man sich getroffen und hat dann einfach den Kanon dann festgelegt. Warum habe ich jetzt da vorhin so auf die Apokryphen, sage ich jetzt mal, rumgeritten? Und zwar, das sieht man jetzt hier, wenn ich jetzt die Apokryphen hernehme, und zwar ist von der katholischen Kirche her, die katholische Kirche hat ihre Sakramente auf die Apokryphen aufgebaut. Und darum versteht ihr jetzt, warum ich sagte, die Apokryphen sind nützlich zum Lesen, aber haben für mich, was das Nachfolgen Jesu, den Glauben an Gott angeht, keinerlei Autorität. Denn da steht zum Beispiel, die Erlösung ist ohne Jesus und göttliche Vergebung möglich. Das steht in, ja, ich habe es hingeschrieben, aber ich habe dann Probleme gehabt, das irgendwie hinzukriegen. Weisheit 10, Vers 2, meine ich, war das. Dann, der Zweck heiligt die Mittel. Kennt man ja, ne? Ja, wenn am Ende was Gutes rauskommt, ist es wurscht, ob ich vorher lügen tue. Das ist egal. Steht aber im Widerspruch zu dem, was die Bibel sonst sagt. Dann abergläubische Praktiken sind erlaubt. Tobias 12, Vers 9. Ach, ja, wenn mir jetzt eine schwarze Katze über den Weg läuft, naja, ist ja kein Problem. Ja, und dann muss ich halt aufpassen. Oh, und dann muss ich nur drauf aufpassen, kommt es jetzt von links oder von rechts? Und jemand, je nachdem, von welcher Seite sie kommt, hat es jetzt negative oder nicht negative Auswirkungen? Merkt ihr, da wird man doch irre im Kopf, wenn man nur noch an solche Sachen glauben muss und dann aufpassen muss, dass nicht irgendein so ein komischer Rabe noch irgendwelche bestimmten Sachen macht. Und ach, ich habe mich jetzt doch nicht so intensiv mit Aberglauben befasst, aber wenn man sich da wirklich miteinander auseinandersetzt, da kannst du echt fast verrückt werden, weil du dann nur noch denkst, hoffentlich passiert mir jetzt das nicht. Am Freitag, den 13. am besten gehst du gar nicht raus, weil da könnte es sein, dass du im Auto zusammengefahren wirst. Ist ja ganz schlimm und lauter so Geschichten. Ne? Ja, das ist in Ordnung, laut der katholischen Kirche. Dann durch Werke wird man errettet. Ach, das ist doch genial, oder? Ja, ich brauche nicht nur an Jesus als Erlöser glauben, sondern auch meine Werke tragen dazu bei, dass ich Erlösung bekomme. Stimmt es? Pia, stimmt's? Nee, ne? Du hast recht. Natürlich stimmt's nicht. Die Bibel sagt was ganz was anderes. Ja? Oder Geld als Sündopfer, sogar noch für Tode auch noch. Das heißt, na ja, komm, ich begehe jetzt eine Sünde, dann gebe ich halt eine Spende und dann ist alles wieder in Butter. Ja, oder Gebet für Verstorbene ist gut und heilsam. Alexander, ist es so? Eben nicht. Ganz genau, du hast recht. Das sind alles Aussagen, auf denen die katholische Kirche viele Dinge aufbaut. Wo kommen die her? Die sind in den Apokryphen. Darum wirst du auch in der katholischen Übersetzung, da hast du immer die Apokryphen mit drin. Wenn du irgendeine Bibel von der katholischen Kirche herkriegst, da sind die Apokryphen mit drin, weil das sind ja die Lehren, auf denen die katholische Kirche viele Dinge aufbaut. Darum hat die katholische Bibel nicht ein paar Bücher mehr. Wer von euch weiß, wie viele Bücher es insgesamt im Neuen Testament gibt? Neu- und Altes Testament, wie viele Bücher sind es? 66. Wenn ich jetzt da weitergehe, wie viele sind es da? 73. Und diese Apokryphen, die sind da richtig schön zwischeneingemischt. Wenn ich die Apokryphen rausnehme, komme ich auf 66 Bücher. So, aber dann wollen wir die ganze Sache mit dem Kanon auch abschließen. Mir ging es jetzt nur darum, einfach für euch, dass ihr wisst, es gibt eine Sammlung von Büchern in der Bibel und die ist für uns entscheidend und wichtig. Alle anderen Bücher interessieren mich nicht die Bohne. Ich kann es vielleicht, wenn ich wirklich mal Lust, Liebe und Zeit habe, kann ich mir die vielleicht mal durchlesen. Aber danach richten soll ich mich nicht und werde ich mich selber auch nicht. Um was geht es als nächstes? Und zwar göttliche Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel. Da schaue ich jetzt in mein schlaues Buch rein, gebe ehrlich zu. Das finde ich richtig gut. Wir haben einen Bibelschullehrer gehabt, einen Heinz Weber Senior, ein richtig feiner Mann. Und den hatten wir damals in Theologie, hat er uns unterrichtet. Und eben Theologie, Bibliologie, und das fällt ja unter diese Thematik Bibliologie, also biblische, also Lehre über die Bibel. Und dann, ich möchte jetzt zuerst darauf eingehen, den Anspruch der Bibel. Was hat die Bibel für den Anspruch? Und da heißt es eben erst im Johannes 7, Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Das sagt Jesus. Ja, und wenn er fordert der Leute auf, ja, überleg dir, wenn du wissen willst, ob diese Lehre jetzt von Gott ist oder ob ich von mir selber rede, dann denk einfach drüber nach. Und dann wirst du irgendwann selber draufkommen. Dann gibt es im 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist auch eine sehr zentrale Stelle, die, wenn du wissen willst, woher kommt die Bibel, dann ist es eine Stelle, die du wirklich auswendig können solltest. Da heißt es 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Was steht da? Es ist nur die Hälfte eingegeben. Nur die Worte Jesus sind entscheidend. Oder Lydia? Was steht da? Alle Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre. Ja, was heißt Lehre? Ja, zur Ermahnung. Ne? Also, ja, was mich lehrt, mein Leben so zu gestalten, wie Gott es will. Zur Zurechtweisung. Ja? Ja, damit, wenn die Lydia jetzt das letzte Mal gelogen hat, dass sie dann sagt, okay, nee, Jesus will nicht, dass ich lüge. Ich sollte das bitte lassen. Das machst du nicht. Darum darf ich es sagen, weil ich weiß, dass du das da tust. Ne? Oder zur Besserung, damit ich einfach ein positives Leben führe, einen positiven Lebenswandel. Und zur Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Ja? Dafür ist das Wort Gottes da. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. So, wie ist das jetzt passiert? Ja, Stefan, ne? Jemand Trichter gekriegt und hat Gott gesagt gehabt, ja, hier, das sollst du jetzt sagen und weitergeben oder schreiben, oder stimmt's? Nee.
Stimmt.
Genau, gell?
Ja.
Nee, eben nicht.
Geist, ne? Ja.
So ist es, genau. Und zwar steht es im 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Ist keine Weisung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ja, was heißt das jetzt? Ich erkläre es. Und zwar, es ist ein Petrus. Er hat eine andere Persönlichkeit als der Paulus. Also das sehen wir auch, wenn wir so die Briefe miteinander lesen und vergleichen, merken wir ja, Der Petrus hat einen anderen Stil, wie er das seine Briefe schreibt, wie der Paulus. Paulus ist eher ein etwas cholerischer Typ, willensstark, der meint, also wenn er jetzt in der, ich sage jetzt mal, ein ungeistlicher Mensch wäre, dann würde er, sag ich mal, über Leichen gehen. Das sind so Persönlichkeiten, wenn man sich so aufteilt, das sind die Roten. Weißt du, so die, ich habe jetzt ein Ziel, ich setze mir das, in, also ich nehme das jetzt vor und dann ziehe ich das durch. Egal, wer sich mir in den Weg reinstellt, ich ziehe das durch. Und der Paul, der Petrus war so ein, der war zwar auch schon so ein leichter Choleriker, aber er hat auch noch andere Wesenszüge gehabt. So, und Gott hat im Grunde genommen diese Menschen gebraucht, so wie sie sind. Und hat ihnen eine Weissagung gegeben. Und hat, sie haben das weitergegeben, aber geleitet durch den Heiligen Geist. Jesus, Gott hat ihnen einfach klargemacht, du sollst das und das weitergeben. Aber er hat ihre Persönlichkeit trotzdem benutzt, um Gottes Wort an Menschen weiterzugeben. Ich lese es noch einmal vor. Da ist keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Die haben nicht einfach nur geredet, weil sie gesagt haben, ich schreibe das jetzt einfach nieder, sondern und dann heißt es, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Sie wurden vom Heiligen Geist dazu bewegt, das jetzt aufzuschreiben, niederzuschreiben, um uns ja einfach, ich sag mal, wie ein Geländer zu geben, an dem wir uns festhalten können. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine schwere Tasche in der Hand habe und meine Knie nicht ganz so 100% funktionieren, da bin ich froh, dass ich ein Geländer habe, an dem ich mich mit hochhangeln kann. Das kannst du auch gut nachvollziehen, gell, Achim? Ja, wenn einfach die Knochen nicht mehr ganz so fit sind, dann hilft uns ein Geländer. Und genauso ist es mit der Bibel. Sie soll uns helfen, durch unser Leben zu kommen. Soll uns helfen, unser Leben zu gestalten, so wie Gott es von uns erwartet. Dann 1. Korinther 2, Vers 13 heißt es, und davon reden wir auch nicht mit Worten, die man mit menschlicher Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das heißt, die Worte, die Menschen schreiben, die Worte, die jetzt auch Paulus weitergegeben hat, die haben sie nicht einfach nur weitergegeben, weil sie den Menschen halt jetzt einfach so eins aufdrücken wollen, sondern durch den Heiligen Geist geleitet haben sie Menschen gelehrt, Menschen unterwiesen und haben einfach geistliche Dinge an Menschen weitergegeben, weil sie es von Gott so empfangen haben. Das meint Paulus damit. Und dann heißt es, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Wenn du jetzt hier sitzt und Jesus nicht in deinem Herzen hast und den Heiligen Geist aufgrund dessen dann auch nicht hast, dann kann ich dir tausende geistliche, tolle Sachen weitergeben. Du wirst es aber trotzdem nicht kapieren. Du wirst es nicht verstehen, weil wenn ich durch den Heiligen Geist geleitet dir Dinge weitergebe, aber du den Heiligen Geist nicht hast, dann kannst du es gar nicht verstehen, weil er dir das gar nicht übersetzen kann. Du kannst es nicht umsetzen, weil eben der Heilige Geist nicht in deinem Herzen wohnt. Und genau so sagt eben Paulus auch, ich gebe geistliche Sachen weiter an geistliche, gesinnte Menschen, weil sie es dann auch beurteilen können. Und andere, für andere ist es einfach eine Torheit. Sie kapieren es einfach nicht. Ähm, wie kann man das jetzt auch noch, sage ich jetzt mal, definieren? Inspiration. Es ist auf der einen Seite ein Reden Gottes. Das heißt, da ist Gott, hier bin ich als Mensch und ich kriege jetzt von Gott eine Botschaft. Das heißt, Gott sendet an mich eine Botschaft und ich bin in dem Fall dann der Empfänger. Und diese Botschaft gebe ich dann weiter. Das ist ähnlich wie beim Handy oder Radiogerät. Ja, das heißt, es ist ein Sender da. Der Sender möchte ich jetzt einfach mal bezeichnen, ist in dem Fall Gott. Dann gibt es einen Empfänger. Das ist entweder das Handy oder das Radiogerät oder Fernseher. Und dann gibt es einen Empfänger. Und der gibt es dann wieder weiter. Also an jemand Drittes, der das Ganze dann hören soll. Also es gibt im Grunde immer zwei Empfänger. Einmal der Sender, dann ein Empfänger, der das Ganze aber dann wieder an einen anderen Empfänger weitergibt. Und ähnlich funktioniert es jetzt in dem Fall funktioniert Inspiration. Und das sagt auch, drückt auch der Petrus, recht schön eben aus. Wo ist es jetzt wieder? Da heißt es eben, wie es eben heißt dann, denn es ist noch nie eine Weisung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das heißt, sie haben von Gott empfangen und haben das, was sie empfangen haben, weitergegeben an Dritte. Ähnlich funktioniert es auch bei Propheten. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Typen von Propheten. Es gibt drei Arten von Propheten. Also wie gesagt, es gibt einen echten Propheten. Dann gibt es einen sogenannten ungehorsamen Propheten. Kann man auch sagen, es ist ein halber Prophet. Oder dann gibt es eben noch einen falschen Propheten. Also der echte Prophet, der macht genau das, was ich vorhin gesagt habe. Er kriegt von Gott eine Botschaft, empfängt sie und gibt sie weiter. Der ungehorsame Prophet, also da gibt es einen in der Bibel, den kennt, glaube ich, nahezu jeder. Ungehorsamer Prophet. Ja. Genau. Der Jona. Der Jona hat eine Botschaft gekriegt und gesagt, geh nach Ninive, sag den Leuten, die Stadt wird platt gemacht. Und was macht er? Nee, Gott, ich kenne dich. Du wirst es wirklich durchziehen und die verschonen. Die Gauner da drüben in Ninive, die wirst du alle verschonen vor dem Gericht, das du denen zugestanden hast. Fällt mir ein, ich gehe ganz woanders hin. Ja? Er war ein ungehorsamer Prophet. Er hat nicht das ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Und dann gibt es einen falschen Propheten. Was ist ein falscher Prophet? Wer kann das sagen? Ich denke mir was aus und dann sage ich das. Und was mache ich? Ich tue Leute regelrecht in Panik versetzen und finde dadurch, sage ich jetzt mal, gewisse Anhänger, die dann sagen, oh ja, und dann predige ich und predige weiter und predige noch einmal, solange die Prophezeiung ja noch nicht in Kraft getreten ist, kann ich da immer mehr Leute um mich her schauen. Und da gab es eben auch einen, und zwar das steht jetzt schon da, falscher Prophet, Teutas oder Judas der Galiläa. Es gibt im Alten Testament bestimmt auch noch welche, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt mir die Zeit nicht genommen, um da nochmal nachzugraben, wo es jetzt wirklich einen falschen Propheten gab. Aber das weiß ich, sind falsche Propheten, denn der, wie heißt es jetzt wieder, Gamaliel, ein damaliger Lehrer zur Zeit Jesu, der hat gesagt gehabt, als die Jünger Jesu unterwegs waren und im Grunde genommen, die wollten ja Jesus dann kalt machen, auf Deutsch gesagt. Und dann hat Gamaliel gesagt gehabt, nee, das war in der Apostelgeschichte, das war gerade schon die Jünger betroffen. Die haben ja den Jünger ermahnt und gesagt, nee, predigt nicht im Namen Jesu und so weiter. Und so weiter. Und dann hat eben der Gamaliel gesagt gehabt, Leute, wenn das falsche Propheten sind, wie eben dieser Teudas oder Judas der Galiläa, dann wird sich das Ding von alleine totlaufen. Dann irgendwann existieren die nicht mehr. Das hört von alleine auf. Wenn aber die Lehre, die die bringen, also sprich Paulus, Petrus und Johannes und so weiter, wenn die von Gott ist, dann hast du keine Chance. Dann wird es Bestand haben. Da machen wir uns nur, was weiß ich, wir strengen uns an und versuchen das zu verhindern, aber bewirken tut man gar nichts. Und wie gesagt, falsche Propheten sind Dinge, die Leute, die Dinge aus ihrem eigenen Herzen weitergeben, Leute in Panik versetzen. Oft ist es ja auch so, dass die Panik schüren und versuchen dadurch Menschen zu finden, die ihnen danach folgen. Dann gibt es noch eine andere, also gibt es noch verschiedene Methoden, über die Gott zum Beispiel redet. Das eine ist zum Beispiel im Traum Jakob, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ihr wahrscheinlich, wo da Jakob dort liegt auf so einem Stein und dann quasi eine Leiter sieht, wo Engel rauf und runter gehen, begegnet Menschen im Traum. Dann durch die Schrift. Da gibt es zwei ganz deutliche Beispiele. Das eine, als Mose auf dem Berg Sinai war oder Horeb und da die zwei Schrift, also die 10 Gebote in Form von 2 Tafeln bekommen hat. Oder dann bei Daniel die Schrift an der Wand, wo eine Hand an der Wand erschienen ist und da geschrieben hat. Und das war auch eine Botschaft, die Gott einfach geschickt hat. Dann Gesichte und Visionen. In Sacharja ein Mann mit einer Messschnur hat er gesehen in der Vision. Oder Worte und Stimmen. Dann da gibt es auch etliche Dinge in der Bibel. Oder zwei davon wären zum Beispiel einmal Samuel, wo er dann sagt, wo Gott ihn ruft, Samuel. Dann wird er wach, rennt zu Eli und sagt, ja, Eli, hast du mich gerufen? Und nach dem dritten Mal sagte Eli, ja, ich glaube, Gott will ihm irgendwas sagen. Und dann hat er ihm gesagt, ja, rede, Herr, und dein Knecht hört. Und dann hat Gott ihm eine Botschaft an den, für den Eli gegeben, eine Gerichtsbotschaft. Und so hat Gott auch durch Stimmen eben geredet. Dann hat Gott die Möglichkeit, durch Engel zu reden. Einmal Daniel, zu Daniel damals. Und dann auch Maria, als die Geburt Jesu angekündigt wurde. Und dann Tier, also das finde ich immer lustig, also die kennt ihr sicher auch, wo Gott durch ein Tier geredet hat. Bilam. Aber Bilam, ja? Ja, genau, da hat der Esel ist stehen geblieben, der Bilam, der hat auf den eingedroschen wie ein Dummer und der Esel ist aber trotzdem gegangen. Mein Esel könnte ja schon mal stur sein. Ja, aber was der Bilam natürlich nicht gewusst hat, ist, dass vor dem Esel ein Engel stand mit Schwert und ihm gewehrt hat. Und dann hat Gott, das muss man sich vorstellen, Esel redet, wie wir jetzt miteinander reden. Also es ist phänomenal. Ne? Also ja, aber Gott hat unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Deutlich zu machen, was er will. Eben auch durch ein Tier zu reden. Oder eben in Verzückung, so hatte er hier da so geschrieben. Das heißt, er ist geistig, einfach in einer anderen, sagen wir, Weltdimension. Er war körperlich hier anwesend, aber der Geist war ganz woanders. Ja? Solche Möglichkeiten hat Gott auch, zu reden. Aber was mir ganz, ganz arg wichtig ist, ist einfach, dass uns bewusst ist, ja, dieses Wort, was wir hier haben, es ist nicht einfach nur irgendeine Aussage oder ein Sammelsurium von irgendwelchen Aussagen von Menschen, die irgendwann einfach mal was aufgeschrieben haben, sondern es ist Gottes Wort. Es ist, wie wenn Gott jetzt heute hier steht und mit uns direkt reden würde. Genauso und genauso haben wir auch mit diesem Wort umzugehen. Und da kann ich nicht sagen, wie es jetzt auch manche Kritiker behaupten, ja, die Bibel enthält Gottes Wort. Ja, aber wer sagt mir, welches jetzt das Gottes Wort ist und was jetzt kein Gottes Wort ist? Jetzt lese ich Johannes 17 und lese da einen tollen Vers. Das ist für mich Gottes Wort. Und da sagt die Lydia, nee, Martin. Für mich ist der Matthäus 28. ist für mich dort 28, 19, 20. Das ist für mich Gottes Wort. Und dann kommt der David und sagt, ey, ihr spinnt doch alle miteinander. Nee, das ist alles nicht Gottes Wort. Johannes 3, Vers 14. Das ist Gottes Wort. Oder 14, Vers 6. Ja, so. Ja, wo komme ich da hin? Wenn ich hergehe und sage, ja, die Bibel enthält Gottes Wort. Nein, sie enthält nicht Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das ist für uns wichtig. Sie ist Gottes Wort. Und das ist für uns maßgeblich. Und dann gehen wir weiter zum nächsten: Unfehlbarkeit. Das Wort Gottes ist unfehlbar. Was heißt unfehlbar? Es ist ohne Fehler. Es fehlt nicht. Es ist nicht fehlerhaft. Es beinhaltet keine, wenn man so sagen will, Widersprüche, keine Gegensätzlichkeiten. Es ist einfach unfehlbar, ohne Fehler. Ja? Und ich denke, das ist auch was, was uns ganz, ganz wichtig sein muss. Das heißt, die Bibel lügt nicht, wie es in Titus 1, Vers 2 steht. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Gott, der nicht lügt. Das heißt, wenn einer nicht lügt, sagt er die Wahrheit. Das heißt, das, was er sagt, ist nicht fehlerhaft, sondern es ist eben in dem Fall unfehlbar. Oder in Römer 3, Vers 4, das sei ferne, es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Oder dann noch, so sollen wir durch zwei Zeugen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben. Durch dem, dass Gott nicht lügt, sollen wir einen starken Trost haben. Ist das nicht großartig? Und das soll uns einfach auch noch mehr Gewissheit dafür geben, dass dieses Wort höchste Autorität hat. Dass dieses Wort ja für uns so wichtig ist. Und da kommen wir im Grunde nochmal auch schon zum nächsten Bereich, nämlich zum einen, dass Gott unfehlbar, das gilt natürlich nicht nur für Gott, sondern auch für Jesus, selbstverständlich, und dass Gott eben die Autorität, dass Gott und Gottes Wort Autorität hat. Das heißt, im Grunde genommen, die ersten Punkte, die ich genannt habe, Inspiration und die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes, ist das, was die Autorität ausmacht. Die Basis für Autorität liegt in der hundertprozentigen Akzeptanz und dem festen Glauben an die Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel. Die Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel ist die Basis dafür, dass dieses Wort, die Bibel, Autorität hat. Nur wenn ich weiß, Gott lügt nicht, nur wenn ich weiß, Gott redet zu 100% die Wahrheit, wenn ich weiß, dass nicht ein Petrus jetzt den Petrusbrief geschrieben hat, sondern Petrus, geleitet durch den Heiligen Geist, hat er Gottes Worte weitergegeben. Oder ein Jeremia hat sich im Grunde genommen als Sprachrohr Gottes benutzen lassen, um Gottes Wort weiterzugeben. Oder ein Hiob, die Psalmisten, egal wen du aus der Bibel nimmst, sind Sprachrohre Gottes, die dir und mir ja Gottes Wort weitergeben. Dann brauche ich keine Eingebung von oben, dann brauche ich keine Stimmen, dann brauche ich keine Visionen, dann brauche ich all diese Dinge brauche ich nicht, weil ich dieses Wort Gottes habe. Und ich weiß, dass es auch Situationen gibt, wo Gott Menschen sage ich jetzt mal, begegnet, indem er ihnen Träume gibt. Das gibt es auch heute noch. Indem er ihnen eine Vision gibt. Ja, das gibt es noch. So, aber eins ist ganz, ganz wichtig. Dreh- und Angelpunkt ist dieses Wort. Und wenn irgendeine Vision, irgendein Traum im Gegensatz zu diesem Wort steht, dann kann ich diesen Traum, dann kann ich diese Vision auf Deutsch gesagt in den Mülleimer schmeißen, weil dieses Wort ist maßgeblich. Und wenn das im Widerspruch zu diesem Wort steht, dann hat diese Vision, dann hat diese, was weiß ich, dieser Traum oder was auch immer, dann hat dies für mich keine Bedeutung. Und das muss uns allen ganz, ganz klar und wichtig sein. Dieses Wort, die Bibel, hat für dich und für mich höchste Autorität, weil sie von Gott eingegeben ist, weil sie inspiriert ist, durch den Heiligen Geist geschrieben. Aber Gott hat diese Menschen benutzt. Und darüber können wir uns freuen, ihm dankbar sein, ihn loben, ihn preisen. Und ja, ich hoffe, dass uns das einfach in Zukunft auch bewusst ist, wie wir auch dieses Wort zu handhaben haben und was Gott von uns einfach auch möchte. Amen.